Wir stehen vor einem kühlschrankähnlichen Gerät. Drinnen rotiert eine Metallplatte und darauf stehen so komische Röhrchen. Martin, was sehen wir denn da?
Das sind Bakterienkulturen, die geschüttelt werden, damit die Bakterien in der Suspension bleiben und dadurch Sauerstoff bekommen und schneller wachsen.
Wird ihnen schwindelig dadurch?
Das können wir nicht sagen. Ich habe noch nie mit ihnen gesprochen.
Das Gerät ist natürlich kein Kühlschrank, sondern ein sogenannter Schüttelinkubator in einem Labor am Biologiezentrum der Uni Wien im 3. Bezirk. Und Martin Polz ist Professor am Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft. Auch ohne mit den Bakterien zu sprechen, hat er schon enorm viel über die Mikroorganismen herausgefunden. Er erforscht, wie sich mikrobielle Gemeinschaften organisieren, verändern und an neue Umweltbedingungen anpassen, von Bakterien im Meer bis zum Mikrobiom im menschlichen Darm. Im Zentrum seiner Arbeit steht die Frage, wie Gene, Viren und Umweltbedingungen die Evolution dieser unsichtbaren Welt antreiben. Klar ist, ohne Mikroorganismen würde auf unserem Planeten kaum etwas funktionieren.
Die Erde ist eigentlich mehr oder weniger ein mikrobielles System, weil die ganze Biochemie, die an der Erde passiert, eigentlich von den Mikroben ausgeführt wird. Und wir müssen das einfach auch besser verstehen, damit wir besser verstehen können, wie Umweltprozesse ablaufen, wie sie gestört werden zum Teil, wie wir sie auch verbessern können.
Der Biologe hat viele Jahre in den USA geforscht, bevor er 2020 an die Uni Wien zurückkehrte. In seinem Büro am Biozentrum erzählt er, warum Spitzenforschung in den Vereinigten Staaten oft schwieriger ist, als man denkt. Vor allem aber sprechen wir über seine aktuelle Forschung, über Mikroorganismen, die unseren Körper besiedeln, über Bakterienpopulationen, die Krankheiten und sogar das Altern anzeigen können, wie sie sich an neue Lebensräume anpassen, sich weltweit erstaunlich rasch ausbreiten und warum ihre Evolution oft viel schneller abläuft als bisher angenommen. Und wir lernen auch die Person hinter dem Forscher kennen, etwa warum er als junger Umweltaktivist einmal in der Tschechoslowakei verhaftet wurde. Mein Name ist Mario Wasserfaller und das alles und mehr hört ihr in der neuesten Folge von An der Quelle.
An der Quelle. Der Podcast von Rudolfina, dem Wissenschaftsmagazin der Uni Wien.
Hallo lieber Martin, danke, dass du uns heute hier empfangen hast in deinem Büro im Biozentrum der Uni Wien. Wir sprechen heute über etwas, was man mit freiem Auge überhaupt nicht sehen kann. Kannst du uns einmal kurz erzählen, was eigentlich zu diesen Mikroorganismen alles dazugehört?
Ja, guten Tag. Freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, etwas zu erzählen. Mikroorganismen sind eigentlich alle Organismen auf der Erde, die zu klein sind, um sie mit freiem Auge zu sehen, wie du ja schon gesagt hast. Und da zählen dazu die Bakterien, Organismen, die wir Archaeen nennen. Dann gibt es einzellige, wir nennen die Eukaryonten, das sind die Zellen eher verwandt mit unseren Zellen zum Beispiel. Und dann natürlich unzählige Viren, die herumschwimmen und fliegen in der ganzen Umwelt. Und auch einige Pilze gehören dazu.
Und um eine Vorstellung zu bekommen, wie viele Arten sind denn vielleicht bekannt von diesen Mikroorganismen? Wie viel gibt es denn und wo kommen sie denn überall vor?
Ja, also man kann eigentlich sagen, dass die größte Diversität der Organismen auf der Erde bei den Mikroorganismen liegt. Wir haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie viele Arten es wirklich gibt. Das liegt einerseits daran, dass wir noch überhaupt nicht genügend erforscht haben, wie die Diversität aussieht. Es liegt aber auch daran, dass wir keine gute Idee haben, ob wir den Artbegriff wirklich, der bei den Pflanzen und Tieren entwickelt wurde, auf die Mikroorganismen so eins zu eins anwenden können. Aber man kann sich das ungefähr so vorstellen, ich sage immer gerne, wenn Sie schwimmen gehen und Sie nehmen einen Schluck Wasser aus Versehen, dann trinken Sie Millionen von Bakterien. Sie werden aber nicht krank, meistens jedenfalls nicht. Und das ist, weil diese Bakterien unglaublich viele Rollen spielen im Nährstoffkreislauf der Erde und auch natürlich fürs Klima und so weiter. Und das ist diese funktionelle Diversität spiegelt sich dann auch in der Artendiversität wider, weil diese Organismen sozusagen ihre Rollen aufteilen in der Umwelt. Aber es gibt Schätzungen, die glaubhaft sind, dass es Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Arten von Bakterien alleine auf der Welt gibt.
Auf der Welt und auch menschlichen Körper. Da gibt es ja auch so Zahlenspiele, wonach die Zahl der Mikroorganismen am und im Körper die Zahl der Zellen um ein Vielfaches übersteigt, die wir im Körper haben. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann kommt man so auf einen halben Kilo bis einen Kilo Mikroorganismen. Kommt das circa hin, auch wenn es nur eine Schätzung ist?
Das kommt circa hin. Die Schätzungen sind sehr grob, ja, muss man sagen. Wir arbeiten eigentlich auch gerade daran, diese Schätzungen genauer zu machen mit einem Kollegen hier im Institut. Aber es ist schon richtig. Also wir sind eigentlich ein gehendes Ökosystem oder sitzendes Ökosystem für Bakterien. Wir haben allein im Darm haben wir Milliarden von Bakterien und zumindest einige hundert verschiedene Arten.
Ja, wie pflanzen sich denn Bakterien fort, beziehungsweise wie vermehren sie sich denn und wie schnell? Weil das ist ja auch eine der Fragen, die du bearbeitest.
Ja, das ist eine der großen Fragen, wie schnell Bakterien eigentlich wirklich wachsen in der Umwelt. Wenn man ins Labor geht und seine Nährstofflösung hat und die animpft mit Bakterien, können sie sich ungefähr alle 20 Minuten teilen, bestimmte Arten zumindest. Mhm. Manche wachsen viel langsamer. Aber im Körper zum Beispiel hat man keine gute Idee. Also man weiß zumindest im menschlichen Körper, dass sie sich zumindest einmal pro Tag teilen müssen, weil ja der Durchsatz ungefähr so funktioniert. Also um die Populationen konstant zu halten, müssen sie sich ein bis mehrmals pro Tag teilen zumindest. Und das Wachstum ist sozusagen, sie teilen sich in zwei identische Zellen und die Energie dafür nehmen sie auf durch die Umwelt praktisch. Für Bakterien ist eigentlich vieles, was für uns keine Nahrung ist, ist Nahrung für die. Und die können die Chemikalien aufnehmen oder auch außerhalb ihres kleinen Körpers zersetzen und dann die kleineren Moleküle aufnehmen und dadurch Energie gewinnen, um zu wachsen.
Aber die teilen sich ja nicht unbegrenzt, weil wenn sie das würden, dann hätten wir wirklich ein Problem, oder?
Das ist richtig. Ich meine, das geht ja auch gar nicht. Man kann nicht unbegrenzt wachsen, weil man dann alle Nährstoffe binden würde. Das heißt, jeder Organismus auf der Erde braucht Stickstoff und Phosphor und einige andere Moleküle, also nicht nur Kohlenstoffverbindungen, die die Energie liefern, sondern eben auch Stickstoff und Phosphor, um Nukleinsäuren zu bauen, also DNA, aber auch Proteine und so weiter. Und wenn Organismen nur wachsen würden, würden sie ja die ganzen Nährstoffe binden und nichts mehr würde passieren. Und das ist eben die große Aufgabe überall in allen Ökosystemen der Räuber. Das heißt, in den Makroorganismen, in den großen Organismen sind es eben die pflanzenfressenden und fleischfressenden Tiere, die Insekten. Und die wirklichen Zersetzer sind natürlich auch Bakterien, die die Biomasse dann von größeren Organismen wieder zersetzen. Und die Bakterien werden wieder angefallen von anderen Organismen, die sie fressen oder zerstören zumindest. Und einige der wichtigsten dieser Organismen sind Viren. Die Bakterien haben ganz spezifische Viren, die nur sie befallen. Das sind also jetzt keine Viren, vor denen wir Angst haben müssen. Aber auch weitere Räuber sind Protozoen, nennt man die. Das sind einzellige Zellen, die können wirklich die Bakterien in ihren eigenen Körper aufnehmen und dann zersetzen. Also das ist auch ein Fressprozess.
Und das ist eine unglaublich faszinierende Welt, die sich da im Kleinsten abspielt. Das sind ja Dramen auf winzigstem Raum, wer da sich mit wem auch fortpflanzt und vermischt und die evolutionären Prozesse dahinter. Und da sind wir eigentlich schon bei der Kernfrage deiner Forschung und das Stichwort ist Populationsgenomik. Also wie diese Vielfalt in den natürlichen Umgebungen auch organisiert ist. Wie kann man sich denn das vorstellen?
Ja, wir versuchen natürlich immer Namen zu geben für eine Forschung, aber du hast das sehr gut gesagt. Wir versuchen zu verstehen, wie im Erbgut sich die Prozesse, die Bakterien einerseits katalysieren, in der Umwelt, aber auch wie sie sich gegen Viren zum Beispiel verteidigen oder andere Organismen, wie sie mit anderen Organismen interagieren und wie schnell das zum Beispiel vor sich geht, wie schnell sie sich an veränderte Bedingungen zum Beispiel anpassen können. Das ist also so ungefähr im Kern, was wir unter Populationsgenomik verstehen. Und das enthält natürlich auch sehr viel Dynamik, weil da gibt es, ich habe zuerst gesagt, die Bakterien teilen sich in identische Zellen. Das heißt aber nicht, dass sie identisch bleiben, weil es gibt natürlich Mutationen, die das Erbgut verändern. Und manchmal sind solche Mutationen bedingen dann eine Verbesserung für den Organismus. Meistens sind sie schädlich, aber wenn eine Verbesserung entsteht, dann kann sich der Organismus vielleicht besser fortpflanzen, schneller fortpflanzen und gewinnt dann gegen seine Konkurrenten sozusagen. Und ein weiterer Aspekt ist, dass Bakterien sehr viel Nukleinsäuren oder Erbgut von anderen Organismen aus der Umwelt aufnehmen können oder durch verschiedene, man nennt das mobile genetische Elemente, aufnehmen können und das dann in ihr Erbgut einbauen können. Und das heißt, im Prinzip kann jedes Bakterium von jedem anderen Bakterium in der Welt ein Gen aufnehmen, sozusagen in ihr eigenes Erbgut einbauen. Und dadurch können sie sehr viel sozusagen zurückgreifen auf bereits erprobte Lösungen von anderen Organismen. Also was ich damit meine ist, die Evolution und der evolutionäre Prozess hat eine Anpassung in einem Organismus geschaffen und diese Anpassung kann nun als Paket, als Gen in einen anderen Organismus überspringen und dort aufgenommen werden. Der kann sich jetzt auch anpassen. Das heißt, das geht schneller, als wenn man nur auf diese einzelnen Mutationen warten müsste, weil die sind also wirklich Mutationen, die dem Organismus helfen, sind sehr selten. Mhm. Währenddessen, wenn man gleich ein Gen aufnimmt, das schon erprobt ist und optimiert ist, dann kann man sich schneller anpassen. Und das machen eben die Bakterien sehr, sehr schnell und gut.
Und da sind wir auch mitten drinnen schon in etwas, wo ihr eigentlich selbst draufgekommen seid oder euer Labor draufgekommen seid, die Mechanismen dahinter, die das ein wenig genauer erklärt haben zum ersten Mal. Und ihr habt es genannt, reverse Ökologie. Wie funktioniert denn das?
Ja, die Idee ist eigentlich recht einfach. In der Praxis ist es ein bisschen schwieriger. Die Idee ist einfach, dass die Anpassungen sind ins Erbgut der Organismen hineingeschrieben. Und man muss eigentlich nur eben unter Anführungszeichen, weil das ist der schwierige Teil, lernen, das zu lesen. Und dann kann man vorhersagen praktisch, welche Organismen ökologisch differenziert sind voneinander und welche Gruppen von Organismen. Und ein Beispiel dafür ist, wir haben das vor kurzem an das menschliche Mikrobiom, also die Darmbakterien, angewandt. Und da haben wir gesehen, dass es, wir nennen das Populationen, gibt. Also das sind ganz nah verwandte Organismen. Bei Tieren zum Beispiel spricht man von einer Population, wenn innerhalb einer Art sind das Organismen, die zusammenleben in einem Habitat. Und da gibt es eben diese Bakterienpopulationen, die sich sehr spezifisch an bestimmte menschliche Phänotypen angepasst haben und dadurch vermehrt vorkommen, zum Beispiel im Körper, wenn man Diabetiker ist oder Krebs hat oder verschiedene Morbus Crohn hat zum Beispiel. Aber auch wenn man altert zum Beispiel, hat man bestimmte Populationen, die dann andere Populationen ersetzen sozusagen. Und das Interessante daran ist, dass sich die eben auch sehr schnell entwickeln und dann über den ganzen Globus innerhalb von 10 bis 100 Jahren verbreiten können. Das heißt, es ist egal, wenn man nach China geht oder nach Amerika oder eben hier in Österreich ist, die Leute mit diesen bestimmten Merkmalen haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie diese Bakterienpopulationen in sich haben.
Und wie kann das sein, dass die sich so schnell auch weltweit verbreiten? Welche Übertragungswege gibt es denn da?
Naja, wir sind schmutzig, ja, auch wenn wir versuchen, immer sauber zu sein. Aber man muss nur daran denken, was sich vom Mutter-Kind schon mal abspielt, ja, bei der Geburt. Das Kind wird ja praktisch von der Mutter zuerst einmal besiedelt, weil die Geburt ja, wie viele wissen, sehr schmutzig ist. Aber dann sind ja die Kinder auch im Kindergarten, ja, und da wird viel Mikrobiom sozusagen miteinander geteilt. Und das geht natürlich dann so weiter, auch über das Leben hinweg, weil es gibt natürlich, wir essen viel, das nicht gekocht ist und wir trinken Wasser. Mhm. Und immer wieder, das reicht dann, wenn kleine Spuren von diesen, ja, Bakterien da drinnen sind. und die können sich dann schnell im Körper ausbreiten.
Aber vielleicht muss man auch dazu sagen, das Wort schmutzig ist jetzt negativ besetzt, aber es ist auch wichtig, um das Immunsystem aufzubauen und zu stärken und zu trainieren
praktisch. Ja, danke, dass du das sagst, ja. Weil Schmutz ist für uns jetzt wirklich nicht was Negatives, das ist ganz wichtig, dass unser Mikrobiom eigentlich auch gesund bleibt, ja, und dass unser Immunsystem sich gut entwickelt.
Was aber zentral ist bei dem, wo ihr draufgekommen seid, ist, dass der Artbegriff dann für diese Mikroorganismen zu kurz greift, sondern dass es bestimmte Gruppen gibt, die sich immer wieder überschneiden, oder?
Ja, ich habe ja anfangs schon erwähnt, dass man den Artbegriff nicht so eins zu eins von Tieren und Pflanzen auf Bakterien ummünzen kann. Und das ist eine der großen Fragen, wie man eigentlich Arten definieren soll. Und was also in der Mikrobiologie sich etabliert hat, ist, dass man einfach, man nennt das einen operativen Begriff hat, der etwas begrenzt, basierend auf genetischer Ähnlichkeit. Aber so funktioniert die Natur halt nicht. Und wir versuchen eben zu verstehen, inwieweit es wirklich Artbegriffe gibt in Bakterien und wie man die dann besser definieren kann. Weil das ist eben, das ist jetzt nicht eine reine akademische Spielerei, sondern ich glaube, das Beispiel, das ich gebracht habe, hat ja auch gezeigt, wie wichtig es ist, zu verstehen, wie das Mikrobiom strukturiert ist, weil man dann zum Beispiel auch die Populationen als Boten sozusagen nehmen kann für Verhältnisse im Körper. Also wenn man zum Beispiel noch überhaupt nicht weiß, ob man Krebs hat, aber schon diese Mikrobiompopulationen hat, die zeigen können, dass da eine Gefahr ist, dass man Krebs hat, dann ist man halt dann schneller beim Arzt oder verschiedene andere Sachen natürlich auch.
Worauf ich noch eben hinaus wollte, war der Begriff der selektiven Sweeps. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu übersetzen, der sich da in der Evolution der Mikroorganismen abspielt. Und das ist ja ganz wichtig, um das zu erklären, was du gerade gesagt hast, oder?
Mhm. Ja, ich habe das zuerst bewusst ausgelassen, weil es eben ein bisschen schwierig zu erklären ist.
Für die Nerds unter uns bringen wir das noch hinein.
Aber ich versuche es mal. Also ich habe schon angedeutet. Ja. Ja. Man kann sich das so vorstellen. Nahe verwandte Organismen brauchen die gleichen Ressourcen, mehr oder weniger. Ja? Also da gibt es natürlich Unterschiede, individuelle Unterschiede, aber man braucht ähnlichere Ressourcen innerhalb einer Art oder innerhalb einer Population als eine andere Population oder Art. Das heißt, man ist eigentlich sein ärgster Konkurrent. Und wenn jetzt einer der Organismen, ein Individuum, eigentlich eine Anpassung erfährt, um diese Ressourcen besser zu nutzen, dann kann es schneller wachsen und kann die anderen Individuen innerhalb dieser Gruppe verdrängen, über Zeiträume hinweg. Und dann diversifiziert sich dieser Organismus wieder durch Mutation und Genfluss und so weiter. Und wenn man jetzt auf einem Stammbaum schaut, also eine Phylogenie nennen wir das auch, dann schaut das wie ein Besen aus. Da gibt es einen langen Stiel und dann oben sitzen eben die Organismen, die also nah verwandt sind miteinander und im Stammbaum verbunden sind. Und der lange Stiel entsteht eben durch die Verdrängung aller Nahverwandten zu Beginn des Prozesses. Und das nennt man dann einen Selective Sweep.
Das Wichtige ist ja eigentlich dann, wenn man es weiterdenkt, der konkrete Nutzen auch für den Menschen, für die Diagnostik. Was ist denn jetzt wirklich der Fortschritt dabei? Was könnte denn in Zukunft das bringen für Biomarker und Diagnostik?
Ja, also der erste Schritt ist mal zu verstehen, was diese Selective Sweeps, also diese Populationen wirklich voneinander unterscheidet, welche Gene sie haben, die andere nicht haben. Und wie das funktionell sich auf den Menschen auswirken kann. Ist jetzt die veränderte Bedingung im Menschen nur praktisch ein anderes Ökosystem für die Bakterien, an das sie sich anpassen? Oder sind sie auch wirklich beteiligt an der Entstehung der Krankheit? Das ist eine der Fragen. Die weitere Frage ist sehr praktisch. Kann man sie verwenden, wie ich vorher schon erwähnt habe, um Krankheiten einfach zu erkennen und vorherzusagen? Weil diese, sagen wir, die Mikrobiom-Diagnostik ist eigentlich relativ einfach und auch unter Umständen billiger als viele andere Diagnostik.
Das heißt, denkbar wäre es in Zukunft, das auch im Rahmen der gesunden Untersuchung einzubauen und dann erfährt man noch viel mehr, als bis jetzt quasi möglich ist, wo ein Risiko besteht und wo man vielleicht auch vorbeugend eingreifen könnte.
Genau, richtig. Also man kann sagen, Frau Doktor, wie ist mein Mikrobiom?
Und dann was würdest du schätzen? Es ist natürlich schwierig zu sagen, wie weit wir davon entfernt sind, dass das wirklich auch in den Alltag oder in der Medizin kommt.
Ja, ich meine, das ist schwer vorherzusagen. Es braucht natürlich größere, man nennt das Kohorten, wo man sich viele Menschen ansieht, die eine bestimmte Krankheit haben und dann zu sehen, wie genau die Vorhersage wirklich ist. Das ist der springende Punkt. Man spricht ja immer von individueller Medizin, ja. Und eines der großen Probleme ist oft, dass man statistische Assoziationen hat, aber deswegen die Vorhersagekraft für ein Individuum, für einen individuellen Patienten nicht gut genug ist. Man spricht ja auch von einer Population, die eine gewisse Krankheit hat und viele oder die Mehrzahl hat eben bestimmte Bakterien damit assoziiert, aber wenn du jetzt zum Arzt gehst, kann ich dir nicht garantieren, dass du diese Population hast. Mhm. Also und das wird eben zu klären sein, wie genau das wirklich ist und ob das wirklich tauglich ist dann.
Aber grundsätzlich klingt das schon einmal sehr vielversprechend, dass man wirklich viel mehr Wissen auch noch mitnehmen kann. Vielleicht haben wir am Anfang nicht drüber gesprochen, aber das Mikrobiom ist ja für erstaunlich vieles im menschlichen Organismus zuständig, wenn wir jetzt nur von der Darmflora sprechen, vom Immunsystem bis zum Verhalten, oder?
Ja, das stimmt. Ich meine, ich sage auch immer gerne, die Bakterien hat es auf der Welt gegeben, bis es noch überhaupt keine Tiere und Pflanzen gegeben hat. Das heißt, die Tiere und Pflanzen haben sich in einer mikrobiellen Suppe entwickelt. Das heißt, unsere Entwicklung ist nicht zu trennen von Mikroorganismen. Jeder Organismus, jeder größere Organismus ist von Mikroorganismen besiedelt und war von Anfang an besiedelt. Und jetzt also ist es so, dass dadurch die Entwicklung des Menschen, also ich meine jetzt nicht mehr die evolutionäre Entwicklung, sondern von Kindheit, vom Baby bis zum Erwachsenen, passiert eben in dieser mikrobiellen Suppe und unser Körper ist halt angepasst, mit diesen Organismen zu leben. Das heißt, im Tierversuch wurde gezeigt, dass wenn man Tiere ohne Mikrobiom aufwachsen lässt, entwickelt sich das Immunsystem nicht korrekt, sogar die Durchblutung des Darms entwickelt sich nicht wirklich gut. Man weiß immer mehr, dass die Mikroorganismen Substanzen produzieren, die uns einerseits füttern, die uns Vitamine geben, aber auch eben unser Verhalten beeinflussen können. Und das ist eine der großen Richtungen. Das ist nicht mein Fachgebiet, aber hier im Zentrum zum Beispiel erforschen das auch Leute und das ist extrem spannend. Es gibt auch das Beispiel, nicht, dass Leute, die ein Mikrobiom haben, das extrem viel Alkohol produziert und die sind einfach immer betrunken. Ja, und das wusste man bis vor kurzem auch nicht wirklich, aber jetzt kann man es diagnostizieren und man kann schon das Mikrobiom auch austauschen. Also das geht zu einem gewissen Grad. Also es gibt auch gewisse Krankheiten, wo man das Mikrobiom austauscht und sich die Lage, also die Gesundheit der Patienten extrem schnell verbessert.
Du hast aber vorher ein super Stichwort gesagt, nämlich die Suppe. Und da möchte ich ein bisschen drüber sprechen, was die Grundlagen für eure Forschung sind. Und die gehen ja teilweise recht weit zurück. Du warst sehr lange in den USA als Forscher tätig, an der Ostküste, am MIT und in Harvard warst du. Und dort habt ihr ja Proben gesammelt oder eine Kollegin von dir, die ihr noch heute nutzen können.
Das stimmt, ja. Also ich bin ja eigentlich Zoologe von der Ausbildung her und bin in die USA gegangen, um dort zu studieren, um das Doktorat zu machen und habe dort Tiefseesymbiosen bei diesen Hydrothermal Vents, nennt man diese heißen Tiefseequellen, bearbeitet. Das war sehr spannend. Diese Symbiose ist eben zwischen Tieren und Bakterien und bin so auf die Bakterien gekommen. Und meine große Liebe ist nach wie vor das Meer. Und das Meer ist ja ein wirklich mikrobielles Ökosystem wie kein anderes auf der Welt, wo 90% der Biomasse Bakterien und Mikroorganismen sind. Und wie die zusammenspielen, ist unglaublich wichtig für die Funktion des Meeres. Ja, also alle Nahrungsketten basieren im Prinzip auf Mikroorganismen. Und wir studieren eben ein bakterielles Modellsystem aus dem Meer, wo wir auch wieder auf Populationen schauen und wie die miteinander interagieren, wie die Dynamik ist über Zeit hinweg. Und ein wichtiges Gebiet ist eben, wie sie von Viren befallen werden und wie sie sich verteidigen gegen Viren. Und du hast eben angesprochen, eine Studentin von mir damals, die hat eine Zeitserie, nennt man das, gemacht, wo sie wirklich 3 Monate lang jeden Tag Proben gesammelt hat. Sie war also wirklich von in der Früh bis weit nach Mitternacht 3 Monate lang jeden Tag beschäftigt und wir haben alle mitgeholfen. Aber das ist so ein Datensatz, den es nirgendwo anders gibt.
Und das war mehr oder weniger die gleiche Stelle irgendwo vor Boston, oder?
Genau, vor Boston, ja. Und wir arbeiten daran, also eigentlich mittlerweile seit mindestens 15, 17 Jahren, einfach an dieser Zeitserie. Das hat so viel gebracht, war ein unglaubliches, natürlich, wie du dir vorstellen kannst, jeden Tag. Ja. Ich habe immer gesagt, geh doch 1-2 Tage nicht, das ist egal, wenn da 1-2 Tage fehlen. Und sie hat immer gesagt, nein, wenn ich jetzt aufhöre, wenn ich eine Pause mache, fange ich nie wieder an.
Ja, aber umso verlässlicher und bedeutsamer ist dann dieses Material, das ihr da gefangen habt. Und ich finde ja auch, was dann passiert ist, von der Beschreibung her schon so interessant, weil ihr habt ja mehr oder weniger, wenn ich es jetzt sehr überspitzt sage, einfach Viren und Bakterien aufeinander gehetzt und einmal zugeschaut dabei, was passiert, welche Bakterien von welchen Viren gefressen werden und was sind denn da die wichtigsten Erkenntnisse, die ihr gewonnen habt?
Ja, das waren ganz viele. Also sie hat also das wirklich so genau gemacht, dass sie zum Beispiel einen Virus gefunden hat, wo man gewusst hat von elektronenmikroskopischen Aufnahmen, dass er existieren muss. Und der sieht ganz anders aus wie die gängigen Labormodelle. Also man wusste, dass 80-90% der Viren im Meer so aussehen. Aber man hatte nichts in Kultur. Und sie hat also einen Vertreter dieser Viren gefunden. Und das war natürlich auch schon mal, das schon allein war sensationell. Und dann haben wir auch gesehen, warum der bis jetzt nicht gefunden wurde. Weil die Methodik, die angewandt wird, um Viren zu studieren, hat den einfach ausgelassen.
Ja, und das kann man, glaube ich, wirklich anschaulich beschreiben. Ein normaler durchschnittlicher Virus hat oben so eine Art Köpfchen und dann so einen Fortsatz, mit dem er dann sein Erbgut in den Wirt einpflanzt. Und das fehlt bei diesem neuen Typus ja völlig. Genau, der schaut wirklich anders aus, oder?
Ja, diese, man sagt oft, diese Viren, die Bakterien, Viren schauen aus wie der Lunar Lander, also die Mondlande. Geräte und eben der Stiel fehlt bei diesen und der Kopf hat eine andere Proteinstruktur und so weiter. Also das war schon mal super und dann hat sie tausende Bakterienstämme isoliert und hat die verwendet, um Viren darauf zu isolieren und hat dann die Viren, die einen Bakterienstamm befallen konnten, hat sie dann gegen alle anderen Bakterien getestet, das nennt man eine Cross-Infection Matrix. Und das ist einfach ein unglaublich wichtiger Datensatz, weil kombiniert mit Genomsequenzen kann man schon sehr viel lernen, wie eben die Populationen, die entweder befallen werden können von einem Virus oder die nicht befallen werden können, strukturiert sind. Und da haben wir eben auch Gene gefunden, die Bakterien gegen bestimmte Viren verteidigen können. Und das war sehr spannend und das war auch ziemlich zu Anfang. Das ist ein Feld, das also richtig explodiert ist in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen. Man kannte früher nur 2 Gene oder Gentypen, die Bakterien gegen Viren verteidigen und mittlerweile kennt man über 150 oder sogar bis zu 200.
Ja, damit man sich das vorstellen kann, also wahrscheinlich ist das ja eine der wichtigsten evolutionären Prozesse überhaupt, nämlich sich wehren zu können. Also das nimmt ja wahrscheinlich einen der größten Teile ein, warum sich Organismen überhaupt verändern und diese evolutionären Prozesse.
Ja, das ist ganz richtig und man muss natürlich auch bedenken, dass das seit Milliarden vor sich geht auf der Erde. Das heißt, die Bakterien haben sehr schnell Viren gehabt, unter Anführungszeichen nicht, aber seit Milliarden von Jahren geht das vor sich und da hat sich natürlich enorme Diversität entwickelt, weil die Viren natürlich auch lernen, also evolutionär lernen, diese Verteidigungsmechanismen auszuschalten.
Wie schauen diese Mechanismen denn aus zum Beispiel?
Ja, das spielt sich alles auf molekularer Ebene ab. Ja, also man kann sich das vorstellen, du hast ja schon gesagt, der Virus injiziert sein Erbgut in die Zelle hinein und dort versucht er dann möglichst schnell, sich zu reproduzieren und praktisch den Wirt, man nennt das also den Wirtorganismus, auszuschalten. Jetzt können Verteidigungsmechanismen so ansetzen, dass man das Erbgut, das hereinkommt, erkennt und zerschneidet oder irgendwie verändert. Aber wenn Viren das ausschalten können, dann gibt es oft so eine zweite Linie von Verteidigung, wo die Zelle dann tatsächlich Selbstmord begeht und den Virus praktisch mit abtötet. Das ist also man nennt das einen altruistischen Prozess, wo das Individuum sich praktisch selbst umbringt, aber die Population dann schützt, weil keine neuen Viren produziert werden können von der infizierten Zelle, weil eine infizierte Zelle produziert also 50 neue Viren und so, die können neue Zellen dann befallen und so weiter. Und das ist eben auch ein sogenannter, also ein Schutzmechanismus.
Also zusammengefasst, deine Forschung insgesamt hat drei Standbeine, hast du gemeint, eben das Wachstum von Bakterien genauer anzuschauen, welche Rolle auch Viren spielen in den marinen Ökosystemen, das haben wir auch schon angesprochen, und eben die Populationsgenomik. Und jetzt würde ich sagen, zoomen wir uns aus der Mikrowelt etwas hinaus und in die Makrowelt deines Lebens hinein.
Forschungsrap. Würzige Fragen, köstliche Antworten.
Du stammst aus Oberösterreich, aus Linz. Wie ist denn deine Kindheit so verlaufen? Wie würdest du denn sagen, warst du in der Schule der Rabauke, der Nerd, der Sportler, der Klassenclown?
Also ich war schlecht in der Schule. Mhm. Ja. Also es war immer ein Auf und Ab. Mhm. Also ich habe die Schule nicht gerade geliebt, das Aha. muss ich ganz ehrlich sagen. Aha. Deswegen habe ich auch bei meinen Kindern sehr viel Verständnis, wenn sie ein Auf und Ab sehen. Ich habe mich aber, das war nicht so, dass ich mich für nichts interessiert habe. Ich habe mich immer für viele Sachen interessiert. Das war halt nicht so sehr in der Schule. Und wie ich also aufgewachsen bin, war gerade so die saure Regenzeit. Und das hat mich extrem berührt, weil ich auch zum Teil im Mühlviertel aufgewachsen bin und auch im Sommer immer auf einem Bauernhof gearbeitet habe und so weiter. Und da habe ich mich dann relativ früh bei Greenpeace auch engagiert in der Schule und da haben wir so Standeln gemacht in der Fußgängerzone in Linz und Leute informiert. Und dann, wie ich dann studiert habe, habe ich dann ein bisschen weitergearbeitet und dann haben wir sogar Aktionen, habe ich mitgemacht bei so Greenpeace-Aktionen. Da war ich dann auch mal im Gefängnis in der Tschechoslowakei, weil wir ein Transparent aufgehängt haben gegen Atomkraft.
Oh, und wie ist das Ganze ausgegangen?
Ja, gut. Also sie haben uns dann irgendwann... Sie waren eigentlich hauptsächlich daran interessiert, ob wir Kontakte hatten. Das waren noch die Kommunisten, muss man sagen, ja.
Und ah ja, das war noch in den 80er Jahren.
Und ja, das war ein Jahr vor Mauerfall. Also, und dann, wie sie gemerkt haben, wir waren eigentlich autonom unterwegs, haben sie dann uns irgendwann einmal an die Grenze zu Österreich gebracht und dann ausgesetzt und gesagt, wir können gehen.
Also Biologie mit Aktionismus verbunden, das war so quasi der Ursprung.
Das war der Einstieg, ja.
Das war der Einstieg, ja. Ist auch irgendwas anderes in Frage gekommen oder war das wirklich, kann man sagen, okay, die Biologie ist schon diese Richtung?
Ich habe mich immer sehr für Architektur interessiert. Also das war eigentlich sozusagen mein Traumstudium, aber dann irgendwie habe ich mich nicht getraut. Und die Biologie war dann fast eine... Okay. Ich habe mich am Tag, wo ich dann nach Wien gefahren bin, um mich einzuschreiben, habe ich mich dann wirklich entschieden für die Biologie.
Ja, und nach dem Studium hier in Wien bist du dann relativ bald danach nach Boston gegangen.
Das ist richtig. Ja, ich war vorher schon, ich habe eine Masterarbeit hier auch gemacht, also und die habe ich aber eigentlich auch schon in Kalifornien gemacht. Also weil ich was machen wollte, das in Wien eigentlich nicht wirklich möglich war. Und da gab es einen jungen Assistenten damals, der gerade aus Kalifornien zurückgekommen war und der hat mir das vermittelt und das war dann wirklich super. Da habe ich dann auch einen Kurs gemacht an der Ostküste, so einen Sommerkurs und da waren viele Professoren und die haben mich dann eingeladen, herumzufliegen praktisch und die haben das alle bezahlt und dann haben wir verschiedene Unis angeschaut und dann habe ich mich dann an die näherliegendste eigentlich entschieden, das war eben dann Harvard. Die haben mich dann aufgenommen für ein PhD. Ja. Und so bin ich dann in Boston gelandet, also eigentlich Cambridge, und bin dann 27 Jahre dort geblieben.
Was würdest du sagen, rückblickend auch über die Erfahrungen in den USA, was jetzt die Forschung betrifft, was das Umfeld betrifft und dann vielleicht auch den Grund, warum du wieder zurückgekommen bist?
Ja, ich meine, das ist eine sehr große Frage, weil in den USA gibt es unglaublich viele Unis und die sind alle verschiedene Qualität, kann man mal sagen. Also das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern die setzen wirklich den Level, auf dem sie agieren wollen. Und was halt wirklich sehr hart ist in den USA ist, wenn man wird als Assistenzprofessor angeheuert und dann hat man 6 Jahre Zeit, um die Kriterien zu erfüllen. Und das meine ich eben mit dem Level, den sie setzen. Und ich habe da eine Professur bekommen am MIT. Und da ist es natürlich schon sehr hart. Nach den 6 Jahren muss man in seiner Altersgruppe zu den Weltbesten zählen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hauen sie einen raus. Und das ist natürlich schon sehr stressig.
Also auf der einen Seite hat man den Anspruch, Weltspitze zu sein und entsprechende Sichtbarkeit zu haben, aber man muss es auch dorthin schaffen, kann man sagen.
Das ist richtig, ja. Und ich glaube, es gibt auch ein anderes Missverständnis über die Unis in den USA. Die machen nämlich eigentlich überhaupt nichts für einen. Die geben dir ein Labor und dann musst du eigentlich das ganze Geld einwerben. Und die nehmen noch dazu, im Falle des MITs, nehmen sie 67% sogenanntes Overhead. Das heißt, jeden Dollar, den ich eingeworben habe, hat das MIT zusätzlich 67 Cent verlangt. Und damit zahlen sie dann natürlich sehr viel, aber sagen wir so Facilities und so weiter, wenn ich ein Gerät gebraucht habe, habe ich auch ein Grant schreiben müssen, also einen Forschungsantrag. Das heißt, man ist sehr auf sich selbst gestellt.
Dann, wir wissen ja, dass die USA ein Top-Wissenschaftsland war, muss man fast sagen, weil langsam wird das auch erodiert durch die Politik und das hat ja auch ein bisschen mitgespielt für deine Rückkehr.
Ja, das stimmt. Ich glaube nicht, dass es so katastrophal ist, wie es aussieht, weil die Regierung sehr viele Sachen ankündigt, die dann einfach nicht durchkommen. Also was Trump sagt und was wirklich passiert, sind zwei ganz verschiedene Sachen. Aber es ist schon sehr destruktiv, weil da natürlich auch so eine Unsicherheit entstanden ist und auch zum Teil Unis ausgesucht wurden, zum Beispiel eben auch Harvard, wo sie dann wirklich so ein Exempel statuiert haben, also wirklich und denen die Gelder massiv abgedreht haben. Im Gericht wird das dann meistens ja wieder aufgehoben, also die Gerichte heben das meistens wieder auf, weil das ja alles illegal ist, was sie eigentlich machen. Aber natürlich, wenn man Forschung macht und Leute zahlen muss, wir zahlen ja unsere PhD-Studenten und unsere Postdocs aus Forschungsgeldern. Wenn da ein paar Monate kein Geld da ist, dann müssen die ja weg. Mhm. Also die müssen sich einen anderen Job suchen sozusagen. Und das ist natürlich eine Katastrophe für die Kontinuität.
Und das wolltest du dir auch nicht mehr antun. Du bist ja gegen Ende von Trumps erster Amtszeit schon zurückgekommen.
Naja, das ist, wenn ich ganz ehrlich bin, das war meine Frau, die ist gleich nach der ersten Wahl ist sie gekommen, am Morgen nach der ersten Wahl hat gesagt, kannst du ihren Job woanders suchen? Und die ist wohl Amerikanerin, aber die war so unglücklich über diese Wahl, dass sie wirklich weg wollte. Und dann am Nachmittag haben eigentlich dann schon Leute aus Deutschland angerufen und geschaut, ob ich interessiert bin zu kommen. Und das haben wir uns dann auch angeschaut. Und dann hat eigentlich die Uni Wien auch angefangen. Also durch einen Zufall habe ich den Michi Wagner hier vom Institut getroffen und wir haben gesprochen und er hat gemeint, warum kommst du nicht nach Wien? Und das hat uns dann auch wirklich, da hat einfach alles gepasst. Und in erster Linie aber für mich war immer ausschlaggebend, dass das Forschungsumfeld auch wirklich passt. Und da hat Wien also wirklich in den letzten, eigentlich seit ich weg bin, unglaublich aufgeholt.
Ja, auch besonders in den Life Sciences ist
ja viel ausgebaut. Ja, genau. Wir also zumindest in unserem Zentrum hier, wir agieren wirklich in der Weltspitze. Und die Qualität der Forschung, die hier gemacht wird, muss sich wirklich überhaupt nicht verstecken. So Bekannte und so fragen mich oft, wie kann man das noch machen, auf die Uni Wien zurückzukommen? Weil der Ruf der Uni Wien wird der Qualität überhaupt nicht gerecht. Ja? Also das hat noch immer so einen verschlafenen Ruf und das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist mir auch wirklich wichtig geworden, das immer zu betonen, wie gut hier die Forschung wirklich ist und auch die Ausbildung. Also ich hatte eine Kollegin, eine weltberühmte Kollegin, die aus Österreich stammte auch, die ist leider gestorben vor einigen Jahren, am MIT und die sagte immer, die besten Studenten, die sie im Labor hatte, kamen aus Österreich. Man muss sich nicht verstecken.
Gibt es noch so Momente, wo du wirklich beim Mikroskop sitzt und staunst richtig? Was passiert da eigentlich? Oder wird das irgendwann zum Alltag?
Nein, das wird nie zum Alltag. Und das ist das Schöne an unserem Beruf, weil wir ja immer was Neues finden wollen und müssen. Wenn man nichts Neues findet, und dann ist man nicht mehr konkurrenzfähig. Und das Neue, da lebe ich also durch das Gespräch mit den Studenten und Postdocs im Labor, weil die sind ja die wirklich, die das machen. Und ich bin sozusagen der Berater, der sie versucht zu steuern ein bisschen auch. Aber das Tolle daran ist ja, dass das ist eben der, die machen eben diese Entwicklung durch, wo sie eigenständige Forscher werden. Mhm. Und das ein bisschen da mithelfen zu können, ist natürlich wahnsinnig toll.
Aber hast du selber so ein Beispiel oder einen Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du wirklich gesagt hast, wow, das hätte ich mir nie gedacht oder das haut mich jetzt wirklich um?
Ja, ich meine viele eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Also weil wir haben ja schon also sehr tolle Sachen gefunden über die Jahre hinweg. Also zum Beispiel die Geschichte, die ich da über das Mikrobiom erzählt habe, wie wir uns diese Stammbäume angeschaut haben zum ersten Mal und ich gesagt habe, das sind Genome-Wide Selective Sweeps. Mhm. Und das muss, da war dann natürlich viel Arbeit nötig, um das zu zeigen. Oder auch das andere Beispiel mit diesen Viren, ja, wie wir die gefunden haben. Und ich meine, das ist schon was, wenn man 80-90% der Viren plötzlich im Meer erklären kann. Ja. Also das sind schon tolle Momente.
Andererseits muss man vielleicht auch sagen, in der Wissenschaft ist ja nicht alles nur der Erfolg, der am Ende steht, sondern oft ein langer Irrweg dahin und auch Sackgassen vielleicht. Wie ist denn das bei dir gewesen?
Ja, also ich habe zum Beispiel, wie ich meine Karriere begonnen habe, bin ich gleich mal in eine Sackgasse gerannt und war dann überzeugt, ich bekomme nicht Tenure am MIT und habe dann das Ruder doch noch herumreißen können. Also das passiert schon, ja. Sackgassen sind natürlich auch Teil des Prozesses, weil wir versuchen ja was zu verstehen, was extrem komplex ist. Und das Verstehen ist ja nicht, wir finden jetzt nicht wirklich, sagen wir, ich sage es jetzt mal so, die Wahrheit, ja, sondern wir versuchen der Wahrheit nahe zu kommen. Und da kann man schon mal falsch liegen. Und die Wahrheit ist halt so etwas ganz Abstraktes. Und wir versuchen, wie ich gesagt habe, dem näher zu kommen. Und das ist ein schrittweiser Prozess. Mhm. Und der Prozess ist ja nicht in Isolation, sondern passiert auch in der Kommunikation mit der weltweiten Forschungsgemeinschaft. Das heißt, ich arbeite ja nicht an einem Problem alleine, sondern es gibt viele Gruppen, die an diesem Problem auch arbeiten oder zumindest ähnlichen Problemen. Und man ist in ständiger Kommunikation. Und manchmal macht eine andere Gruppe einen Schritt vorwärts und wir folgen dann und versuchen, sie wieder zu überholen. Und so kann man sich das vorstellen. Oder das ist auch meistens ein sehr freundlicher Prozess. Also wir tauschen aus. Ich sitze sehr oft am Computer. Also das hat sich ja sehr geändert, die Kommunikation übers Internet. Und also wenn wir da fertig sind, rede ich mit Leuten aus Princeton zum Beispiel über ein Forschungsvorhaben, das wir versuchen zu machen. Und die haben eben andere Expertise als ich. Und wir versuchen eben zusammenzukommen und die zu kombinieren. Und dann eben besser das Problem lösen zu können.
Welche Eigenschaften würdest du sagen, machen heute einen wirklich guten Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin aus? Was muss man mitbringen auch?
Ich sage immer Neugierde und Kreativität. Für mich ist die Wissenschaft nicht unähnlich der Kunst. Also vom Typus her. Weil ich glaube, gute Künstler sind auch extrem kreativ, versuchen immer was Neues zu schaffen und haben aber auch die Ausdauer, das durchzuziehen. Und das braucht man auch in der Wissenschaft. Man lebt nicht von einer Idee, wenn man es nicht durchführen kann. Ja. Ich habe da eine Tasse am Tisch stehen, da steht drauf, Ideas are cheap. Also Ideen sind billig. Und das ist genau das. Es gibt Leute, die haben dauernd haben sie irgendwelche Ideen, aber sie bringen es nie durch. Und also diese Kombination von Kreativität und auch Ausdauer ist glaube ich, das Wichtigste.
Wie beeinflusst denn jetzt dein akkumuliertes Wissen über Mikroorganismen dein eigenes Verhalten, dein eigenes Leben?
Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich mir eigentlich noch nicht wirklich in dem Sinn überlegt. Ich weiß natürlich recht viel auch, wovor man Angst haben muss und wovor nicht. Also Mikroorganismen haben ja einen schlechten Ruf, besonders Bakterien. Ich bin eben eher einer, der sagt, esst Schmutz und habt keine Angst. Die meiste Infektion kommt von anderen Menschen. Also das ist von Tieren auch, natürlich muss man auch aufpassen.
Aber Essen hast du genannt, also bis hin zur Ernährung, nimmst du jetzt besonders irgendwie Probiotika?
Das nehme ich eigentlich nicht, weil die Probiotika, ja, ich meine, das ist auch ein bisschen Glaubensfrage, weil das ist eben noch nicht meiner Meinung nach gut genug erforscht, dass man da wirklich zielgerecht was machen kann. Wenn man Antibiotika nimmt, dann ja, nehmen Sie Probiotika, aber für den Alltagsgebrauch, glaube ich, ist das einfach nicht gut genug erforscht.
Wie sollte sich das Verhalten der Menschheit gegenüber Mikroorganismen vielleicht noch verändern? Wo gibt es Fehlentwicklungen oder wo müsste man vielleicht auch gegensteuern?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, Mikroorganismen werden immer gewinnen. Ja? Also wir verwenden sie ja sehr viel. Also man denkt nur an die Abwasserreinigung, ist ja ein mikrobieller Prozess. Da steckt unglaublich viel Biochemie drinnen. die wir nutzen können für industrielle Prozesse, die vielleicht dann auch umweltschonender sind zum Teil. Man muss einfach irgendwie die Angst ablegen, Mikroben zu erforschen und auch wirklich besser nutzen zu können. Da liegt unglaubliches Potenzial. Sonst, ich habe ja angedeutet, die Erde ist eigentlich mehr oder weniger ein mikrobielles System, weil die ganze Biochemie, die an der Erde passiert, eigentlich von den Mikroben ausgeführt wird. Und wir müssen das einfach auch besser verstehen, damit wir besser verstehen können, wie Umweltprozesse ablaufen, wie sie gestört werden zum Teil, wie wir sie auch verbessern können. Gerade in der Landwirtschaft zum Beispiel ist das unglaublich wichtig, aber auch auf Klima bezogen natürlich, weil viele der Prozesse, die das Klima beeinflussen, eben mikrobieller Natur sind auch.
Ganz zum Schluss, abseits der Forschung jetzt, was ist denn deine unwissenschaftlichste Eigenschaft?
Ich stocke ein bisschen, weil ich mir das noch nie wirklich überlegt habe, aber vielleicht bin ich ein bisschen impulsiv. Mhm. Ja, also ich stürze mich vielleicht gern oder schnell in was rein, ja, ohne wirklich genau zu wissen, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Also hat bis jetzt ganz gut funktioniert, aber ja, eben. Natürlich, passt schon. Natürlich macht man auch große Fehler dadurch.
Und wie kriegst du den Kopf wieder frei von Arbeit und Forschung? Was machst du in deiner Freizeit?
Ich mache sehr gern Sport. Mhm. Also das ist für mich ganz wichtig. Das habe ich eigentlich immer gemacht. Und ich lese sehr gern. Und lesen tue ich also vor allem Romane. Jonathan Franzen ist mit Sicherheit einer meiner Lieblingsschriftsteller. Ich habe auch früher sehr, sehr gern die Russen gelesen, aber auch Geschichte. Ich lese sehr gerne Geschichte. Also das ist eines meiner Hobbys. Und natürlich die Kinder. Ich verbringe sehr, sehr gern Zeit mit den Kindern. Und die sind auch noch jung genug, dass wir wirklich zusammen spielen können und Spaß haben können.
Spielt auch Musik keine Rolle? Also wenn du jetzt nur ein Album aussuchen müsstest für den Rest deines Lebens, was wäre denn das?
Wahrscheinlich schon The Clash.
The Clash, toll, gute Wahl. Ja. Du bist ja auch sehr medienerprobt und viel gefragt jetzt immer wieder, weil das ein interessantes Thema ist, was du da beackerst. Und gibt es da irgendwie eine Frage, die dir fast niemand stellt, obwohl sie spannend wäre? Jetzt wäre die Gelegenheit auch dazu.
Aha. Na, wieder eine Frage, die ich mir überhaupt nicht überlegt habe.
Das ist der Sinn und Zweck.
Genau, ja. Also vielleicht auch, was mich immer wieder beschäftigt, die Rolle der Wissenschaft in der Klimakrise. Ja. Und da muss ich ganz brutal ehrlich sein und sagen, ich bin der Meinung, dass, wie ich gesagt habe, es ist unglaublich wichtig, die natürlichen Prozesse zu verstehen und besser vorhersagen zu können. Aber es ist eine Krise und es ist ein rein politisches Problem. Wir können das lösen mit den Technologien, die wir haben. Wir brauchen eigentlich nicht wirklich neue Wissenschaft. Wir brauchen bessere Technologien, aber selbst die Technologien, die wir haben, sind meiner Meinung nach genug, um das wirklich zu lösen. Es ist ein rein politisches Problem.
Dass man auch zuhört und entsprechend handelt. Richtig. Martin, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis aus diesem Gespräch. Die Erde ist, wie Martin Polt sagt, eigentlich ein mikrobielles System. Je mehr wir über Mikroorganismen lernen, desto besser verstehen wir nicht nur unsere Umwelt, sondern auch uns selbst. Und vielleicht sollten wir deshalb auch unseren Blick auf die Mikroben überdenken. Denn selbst Schmutz ist nicht immer etwas Schlechtes. Abschließend noch ein Tipp für alle, die noch tiefer in diese faszinierende Materie eintauchen wollen. Der Podcast Die Welt der Mikroben, The World of Microbes, des FWF-Exzellenzclusters Microbiomes Drive Planetary Health, nimmt euch auf Deutsch und Englisch mit auf eine Reise in die verborgenen Lebensräume der Mikroorganismen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wir von Rudolfina, dem Wissenschaftsmagazin der Universität Wien, wünschen euch schon jetzt einen schönen Sommer. Vielleicht findet ihr zwischen einem Eis, einem Sprung ins Wasser oder einer Bergtour ja auch Zeit für eine Portion Wissenschaft. Denn Neues zu entdecken kann genauso erfrischend sein. In diesem Sinne sage ich bis bald und auf Wiederhören bei An der Quelle.